Was liest die da? Kurzgeschichten für zwischendurch. Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten. Genrefrei und authentisch. Gelesen von Silke Siegel.
Speer des Lebens von Sabine Kalkowski. Uldo schob vorsichtig den Kopf ein Stück aus dem Höhleneingang, sondierte die Lage und krabbelte heraus, als die Luft rein war. Er klopfte seinen Rock aus geflochtenen Grasfasern ab und zupfte sein schwarzes Haarbüschel zurecht, das seinen sonst kahlen Schädel schmückte. Das dicke, gelbe Ende des Speers erschien im Eingang. Uldo hörte Gari in der Tiefe schnaufen. Bevor er zupacken konnte, zeterte sein Bruder: »Bist du eingeschlafen? Was treibst du da oben? Greif endlich zu, das Ding ist schwer!«
»Reg dich ab!«
Uldo ging in die Hocke und umfasste den Speer. Er stemmte sich hoch und zog ihn ein Stück weiter aus dem Loch heraus. Gari schob von unten. Uldo schwankte rückwärts und hiefte ihn endgültig aus dem Höhleneingang. Er ließ ihn schnaufend fallen.
»Ich geh kaputt!« »Stell dich nicht so an!«
Gari kletterte ebenfalls an die Oberfläche. Dann hob er das dünne Ende des Speers an.
»Los jetzt!«
»Wieso muss ich das schwere Ende tragen?«
maulte Uldo, griff aber nach dem gelben Teil. Sie marschierten an dem Geräteschuppen entlang, unter den sie ihre Höhlen gegraben hatten. Direkt auf der anderen Seite des Zauns stand die Hütte vom Riesenviech. Es hörte jeden Mucks, wenn er nachts darin schlief, und machte dann einen höllischen Radau, der die ganze Nachbarschaft aufweckte.
»Schieb nicht so«, mahnte Uldo, als er an der Regentonne stoppte und einen Blick um die Ecke warf.
»Was ist jetzt? Los, geh weiter!«
Uldo trat aus der Deckung heraus und erstarrte, ein Bein in die Höhe gehoben, als die Pieptröte heranstürmte und Uldo schnüffelnd die kalte Nase in eins seiner großen Ohren steckte.
»Hau ab, du sabbernder Schneckenschleimling!«
»Was ist los, Uldo?«
Gari versuchte von hinten weiterzuschieben.
»Die Pieptröte ist da!«
»Was?
Eine helle Stimme ertönte.
»Flo, wo bist du?«
Die Pieptröte kläffte.
»Sei still, du krächzender Trollfurz!«
Uldo ließ den Speer los, als die Pieptröte ein Bein hob und sich an ihm erleichtern wollte. Er gab ihr mit der Faust eins auf die Nase und sie sprang mit einem Fiepen zurück. Hinter ihm quiekte Gari erschrocken auf, ließ den Speer vollends fallen, kam zu Uldo und sah ihm über die Schulter.
»Oh nein, wenn die Pieptröte da ist, dann ist auch es da!«
»Es sollte aber nicht da sein. Keiner sollte da sein.
Was machen wir denn jetzt?«
»Wir müssen das schwere Ding zurückschaffen, bis sie weg sind.«
Uldo erstarrte, als ein Schatten über sie fiel. Gari hatte sich schon gebückt und griff gerade nach dem dünnen Ende des Speers.
»Oma, hast du neue Gartenzwerge? Die grünen Dinger sind echt hässlich. Mit ihren Schnuten sehen sie aus wie Ratten.«
Uldo verzog empört das Gesicht. Ratten? Er musste sich verhört haben. Wo war er denn bitteschön mit Fell bedeckt? Und einen Schwanz zog er auch nicht hinter sich her. Seine Zähne waren zwar scharf, aber definitiv nicht größer, als es sich für einen anständigen Gnom gehörte. Er schaute über die Schulter nach oben. Ganz klar. Es war wieder da, in ihrer roten Latzhose und dem lockigen Pferdeschwanz. Nur sie würde so etwas Gemeines sagen. Sie hatte sich von ihnen weggedreht. Gari ließ den Speer los. Gemeinsam rannten sie zurück zum Höhleneingang und sprangen hinunter. Sie hörten Schritte. Uldo lugte vorsichtig aus dem Eingang. Ein paar Füße in Pantoffeln erschienen.
»Nein, wie kommst du darauf, Becky?«
»Na, hier! Oh, eben waren sie noch da!«
»Nanu, das ist ja Opas Schraubendreher. Was macht der denn hier? Er muss ihn wohl wieder verloren haben. Immer muss ich ihm seine Sachen hinterherräumen. Komm jetzt, Becky, die Suppe ist gleich heiß.
Die Schritte entfernten sich und Uldo ließ sich neben Gari plumpsen.
Oma hat den Speer des Lebens mitgenommen.
Oh nein!
Gari schlug sich mit der Hand vor den Kopf.
Du hast gesagt, dass sie weg sind.
Er boxte Uldo in die Seite.
Aua, hör auf, du glubschäugiger Stinkmorchel. Sie sind in dem stinkenden Knatterding weggefahren. Ich habe es gesehen. Sie haben Ferien gesagt.
Die haben es geholt.
Gari zog sich an den Ohren. Das tat er immer, wenn er verzweifelt war. Wie sollen wir das nur Linala erklären?
Wie sollt ihr mir was erklären?
Gari quiekte und kippte vor Schreck hintenüber. Uldo hielt sich lachend den runden Bauch, während Gari sich wieder aufrappelte.
Linala!
Gari verzog vorwurfsvoll seine Schnute.
Du sollst dich nicht immer so anschleichen.
Die kleine Fee winkte gelangweilt ab, faltete ihre blauen Schmetterlingsflügel auseinander und flatterte zu ihnen hinunter. Uldo sah sie verträumt an. Er mochte das Himmelblau ihrer Flügel und die bunten Tupfer an den Rändern. Bis auf ihr Gesicht und die Gliedmaßen war ihr Körper von einem weißen Fell bedeckt. Uldo fragte sich immer, ob es sich so weich und seidig anfühlte, wie es aussah. Und dann dieser kleine Rüssel, mit dem die Feen den Nektar aus den Blütenkelchen saugten. Ihrer war immer besonders schön eingerollt. Er seufzte. Doch Linala stupste ihn ungeduldig an.
Was ist passiert? Wo ist der Speer?
Der Speer, also, stotterte Uldo und seine grünen Wangen färbten sich rot.
Es ist schuld!
Gari plusterte sich auf und stemmte die Fäuste in die Hüfte.
Es hat uns erschreckt und dann haben wir den Speer fallen gelassen.
Ihr habt was? Warum habt ihr ihn nicht geholt? Warum sitzt ihr hier herum?
Linalas sonst blasse Gesichtsfarbe nahm eine blaue Färbung an. Uldo schielte beunruhigt zu Gari. Die kleine Feenkönigin konnte sehr beängstigend sein, wenn sie wütend war.
Oma hat ihn genommen.
Gari sank in sich zusammen und wagte es nicht, Linala in die Augen zu sehen.
Oh nein, das darf nicht sein. Wir brauchen den Speer.
Schau dir doch nur das Chaos im Garten an. Die Blumen vermickern. Und deswegen müssen wir viel weiter fliegen, um Nektar und Pollen zu sammeln. Und die Tomaten sind so riesig, dass sie bald platzen. Wenn wir nicht bald die Energieströme lenken können, wird der Apfelbaum eingehen und die Zwiebeln der Frühblüher verdorren.
Dann bleiben die Beete fürs nächste Jahr kahl.
Das wissen wir, versuchte Uldo Linala zu beruhigen.
Doch sie hörte nicht auf ihn. Sie stampfte vor ihnen hin und her und fuchtelte mit den kleinen Fäusten.
Wenn wir den Speer nicht zurück in den Knotenpunkt stecken, dann wird es im Winter in der Weide zu kalt und wir erfrieren. Wollt ihr das?
Na, hör mal,
wieder stemmte Gari empört die Fäuste in die Hüfte.
Wir haben uns abgerackert, um das olle Ding überhaupt aus dem Schuppen zu bekommen. Was hast du gemacht? Bist nur rumgeflattert.
Uldo zog den Kopf ein. Wenn Gari wütend war, sagte man am besten nichts. Linalas Gesichtsfarbe vertiefte sich.
Rumgeflattert? Rumgeflattert?
Jetzt war nicht nur ihr Gesicht blau angelaufen, sondern auch die Beine und Arme.
Bewegt eure verfilzten Hummelärsche und schafft mir den Speer in die Weide. Eine Energieader läuft auch unter eurer Höhle durch. Wenn ihr euch nicht sputet, dann friert auch ihr diesen Winter, ihr labbrigen Lauche.
Sie flatterte aus dem Höhleneingang und Uldo starrte ihr mit offenem Mund hinterher.
Sie hat eindeutig zu viel Zeit mit dir verbracht, Uldo.
Uldo drehte sich zu Gari um und klappte geräuschvoll den Mund zu.
Ich weiß nicht, was du meinst.
Ihre Ausdrucksweise.
Gari tastete nach seinem Allerwertesten.
Und ich habe da keine Haare.
Uldo unterdrückte ein Kichern und zwang sein Gesicht in ernste Falten.
Was machen wir denn jetzt?
Den Speer suchen. Hoffentlich benutzt Opa ihn nicht wieder wochenlang, bevor er ihn in den Schuppen hängt.
Sie kletterten aus dem Eingang, liefen bis zur Regentonne und spähten drumherum. Der Garten war verlassen. Nur die Feen und vereinzelte Bienen und Hummeln schwirrten umher. Das sonst prachtvolle Blumenbeet, das die Terrasse umrundete und der ganze Stolz von Oma war, bot einen eher traurigen Anblick. Noch letztes Jahr war es ein Blütenmeer aus blauen, violetten und gelben Glocken, rosafarbenen und roten Rispen, orangefarbenen und gelben Dolden gewesen. Diesen Sommer hatte sich nur ein Teil der Knospen geöffnet. Viele waren vorher eingetrocknet. Auch das Grün war nicht so satt wie sonst, sondern eher braun. An einigen Stellen konnte Uldo den Boden sehen, wo einzelne Stauden bereits verkümmert waren. Auf der anderen Seite des Gartens, neben dem Zaun zum Nachbarn, warf der Apfelbaum die Äpfel zu früh ab. Uldo seufzte. Selbst das Lampenputzergras, das hinter der Weide am Rand des Rasens wuchs, hatte nur sehr spärlich Blütenstände. Uldo und Gari polsterten damit für den Winter ihre Höhle aus, damit es schön kuschelig war, wenn sie ihren Winterschlaf hielten. Aber auch damit würde es nichts werden, wenn sie nicht bald den Speer in die Weide brachten. Gari stupste Uldo an.
»Los, wir schauen durch das Fenster, vielleicht sehen wir ihn.«
Uldo nickte, und nacheinander huschten sie über den Rasen, kämpften sich durch die Edelraute und krochen weiter in den Lavendel. Dort hockten sie und schauten einen Moment den Feen zu, wie sie Pollen sammelten. Sie steckten ihn in kleine Taschen, die sie aus den Blüten der Zwergglockenblume fertigten. Außerdem saugten sie Nektar aus den Blütenkelchen und vermengten diese mit den Pollen. Das Gemisch bewahrten sie in ihrer Baumhöhle auf und ernährten sich davon. Es schmeckte süß und prickelte auf der Zunge. Uldo hatte einmal etwas davon naschen können, gleich nachdem er und Gari in den Garten von Oma und Opa gezogen waren. So hatten sie Linala getroffen. Ihr wütendes Geschrei klingelte immer noch in seinen Ohren.
»Was treibt ihr da schon wieder?«
Uldo zuckte zusammen und schaute auf, direkt in Linalas Gesicht, das nun wieder weiß war.
»Wir wollten gerade durch das Fenster gucken und herausfinden, wo der Speer ist.«
Gari war zu Uldo herangerückt und blickte nun auch zu Linala auf. Die Terrassentür ging auf und Oma und Es traten aus dem Haus. Hinter ihnen stieg die Pieptröte über die Schwelle. Ihre Nase zuckte in die Richtung der Gnome und sie duckten sich tiefer in den Lavendel.
»Oma, wieso wachsen die Blumen nicht richtig?«
Es hatte ihre Stirn in besorgte Falten gelegt. Uldo brummte zornig.
»Was fragst du so blöd? Schließlich hast du den Speer aus dem Energieknoten gezogen und jetzt bekommt nur das Gemüsebeet was ab.«
Gari stieß ihm den Ellenbogen in die Seite.
»Still, sonst hören sie uns!«
Oma sah betrübt auf ihr Blumenbeet mit den verkümmerten Pflanzen.
»Das weiß ich nicht, Becky. Ich habe nichts anders gemacht als sonst. Aber dieses Jahr wollen sie einfach nicht wachsen. Opa hat extra Dünger gekauft, aber auch das hat nicht geholfen. Die Erdbeeren wollen auch nicht so richtig und Äpfel werden wir dieses Jahr wohl auch nicht haben.«
Oma seufzte. Es umarmte sie tröstend und stellte dann bedrückt fest,
»Von den blauen Schmetterlingen gibt es auch nicht mehr so viele.«
Sie zeigte zum Grundstück, auf dem das Riesenviech lebte.
»Schau, bei den Naumanns will es auch nicht so richtig wachsen.«
Oma nickte.
»Du hast recht. Dafür explodiert bei Rüpperts alles, so wie die Tomaten und Gurken. Der reinste Urwald.«
Es nickte.
»Ja, das ist wirklich komisch.«
»Ja, und vor allem war bis Ostern alles normal. Die Tulpen, Narzissen, Veilchen und Primeln sind wunderbar gewachsen und haben toll geblüht.«
Es sah nachdenklich zu Oma auf. Man konnte ihr ansehen, dass es in ihrem Kopf rumorte. Sie war in den Osterferien zu Besuch gewesen und hatte das erste Mal die Pieptröte dabei gehabt. Die hatte im ganzen Garten herumgeschnüffelt, überall hingepinkelt und hatte schließlich kläffend vor dem Eingang zur Feenhöhle in der Weide gestanden. Es musste natürlich genau nachschauen, was es da Interessantes zu entdecken gab. Dann hatte S den Speer aus dem Energieknoten gezogen, ohne ihn vorher in die neutrale Stellung zu drücken. Jetzt lief der ganze Energiestrom links an Omas und Opas Haus vorbei. Die Tomaten und Gurken bekamen so viel ab, dass sie beängstigende Ausmaße angenommen hatten, und der Rest ging langsam ein. Uldo fletschte die Zähne. Das war alles nur die Schuld von S und von der nervigen Pieptröte. Opa kam ebenfalls auf die Terrasse, den Speer in der Hand.
»Kommst du mit, Opa? Wir wollen mit Flo über die Felder gehen.«
Es strahlte Opa an, der ihr mit einem Finger über die Wange strich.
»Nee, lass mal, Becky. Ich bringe nur den Schraubendreher weg. Dann mache ich ein Nickerchen. Nachher kommt Formel 1, das will ich mir ansehen.«
»Na gut.« Es zuckte mit den Schultern. Die Pieptröte hatte sich gefährlich dem Lavendel genähert. Uldo ahnte, was kam, und brach einen trockenen Stiel ab. Als die Pieptröte das Bein hob, piekte er ihr damit in den Bauch.
»Verschwinde, du undichter Rasenscheißer!«
Die Pieptröte fiepte und machte einen Satz zurück.
»Komm, Flo!«
Es wedelte mit der Leine und die Pieptröte trippelte schwanzwedelnd zu ihr.
»Na dann, viel Spaß!«
Opa winkte Oma und Es zu, als sie an der Garage vorbei zum Gartentor spazierten. Dann verschwand er im Schuppen.
»Worauf wartet ihr denn? Steht hier nicht wie angewurzelt herum!«
Uldo sah zu Linala hinauf, die über ihnen herumflatterte.
»Kannst du mal aufhören, rumzumeckern? Du kannst froh sein, dass wir dir überhaupt Ersatz besorgt haben, nachdem es letztes Frühjahr den anderen Speer bei dem Gewitter zerlegt hat, als ein Blitz direkt in eine der Energieadern eingeschlagen ist.«
Linala sank zu ihnen herab.
»Ist ja gut, hast ja recht. Ich kann es nur nicht ertragen, wie alles kaputt geht.«
»Keine Sorge, Linala, bald hast du den Speer wieder.«
Gari nickte bestimmt. Uldo huschte mit ihm zurück zu ihrer Höhle. Sie hatten ein Loch in den Holzboden des Schuppens genagt und quetschten sich jetzt durch die enge Öffnung unter den Schubladen, die zur Werkbank gehörten. Opa stand vor der Bank und hängte den Speer zwischen zwei Nägel an die Wand neben den Hammer. Er brummte zufrieden, schloss dann die Tür hinter sich und ließ die zwei Gnome im Halbdunkel des Schuppens zurück. Sie krabbelten unter dem Tisch hervor und kletterten an den Griffen der Schubladen nach oben auf die Tischplatte.
»Warum muss er alles hochhängen? Da kommt doch kein Gnom dran«, maulte Gari. »Hör auf zu meckern und hilf mir lieber.«
Uldo stemmte sich gegen einen Karton, in dem graue Plastikdinger waren, und schob ihn langsam in Richtung Wand. Gari half ihm und sie stellten ihn unter den Speer. Uldo lehnte sich schnaufend gegen den Karton.
»Ich klettere jetzt da drauf, dann kletterst du auf mich. So müssten wir an den Speer kommen. Dann schiebst du von unten.«
Er kletterte auf den Karton und lehnte sich mit dem Rücken an die Wand.
»So, jetzt du!«
Gari kletterte ebenfalls auf den Karton, stieg in seine gefalteten Hände und dann auf seine Schultern.
»Ah, ich komm nicht dran!«
Er streckte sich und schwankte bedrohlich. Uldo fasste ihn an den Knien.
»Ich hab ihn!«
Gari stöhnte angestrengt.
»Du musst mitdrücken! Stell dich auf die Zehenspitzen!« »Was soll ich?«
Uldo ächzte unter Garis Gewicht, stemmte sich dann ein Stück in die Höhe.
»Er bewegt sich!«
Der Speer rutschte von den Nägeln runter und fiel mit lautem Gepolter auf den Tisch. Gari schwankte. Uldo versuchte noch, ihn zu halten. Dann kullerten sie dem Speer hinterher.
»Aua!«
Gari rieb sich das Hinterteil. Uldo lag noch platt auf dem Rücken und schnappte nach Luft. Dann setzte er sich auf.
»Das hätten wir. Jetzt schieben wir ihn vom Tisch.«
Die Tür zum Schuppen ging auf und Opa kam herein. Die Gnome erstarrten. Gari hatte schon den Hintern in die Höhe gereckt und wollte sich gerade vollends aufrichten. Uldo saß mit offenem Mund mitten auf dem Tisch. Opa stapfte geradewegs zum Rasenmäher. Leben kam in die Gnome und sie huschten hinter die gestapelten Boxen, in denen Opa so manche wunderliche Dinge aufbewahrte. Opa schob den Rasenmäher in Richtung Tür. Dabei fiel sein Blick nun doch auf den Tisch und den Speer.
»Na nu, hab ich dich wohl nicht richtig aufgehängt?«
Er nahm ihn und hängte ihn zurück zwischen die Nägel. Uldo stöhnte. Als Opa die Tür hinter sich zugemacht hatte, platzte es aus ihm heraus.
»Widerliche Krötenwarze! Warum können Menschen nie tun, was sie sagen? Warum liegt der nicht auf dem Sofa und schnarcht?«
Gary stemmte sich ächzend in die Höhe.
»Los, komm! Hör auf, rumzujammern! Er ist eine Weile beschäftigt!«
Grummelnd kletterte Uldo wieder auf den Karton und half Gary in die Höhe. Uldo steckte den Kopf aus dem Höhleneingang. Das Brummen des Rasenmähers hatte aufgehört. Die Tür zum Schuppen wurde geöffnet und das Gepolter aus dem Inneren sagte Uldo, dass Opa den Rasenmäher verstaute. Hoffentlich ging er jetzt schlafen und setzte sich vor die Flimmerkiste. Schritte entfernten sich und Uldo kletterte aus dem Loch. Er wollte gerade nach dem Speer greifen, den Gary wie schon am Mittag in die Höhe stemmte, als ein tiefes Knurren ertönte. Langsam drehte er sich um. Neben der Hundehütte auf dem Nachbargrundstück stand das Riesenviech und starrte ihn an. Das Knurren drang tief aus seiner Kehle. Die Lefzen hatte er zurückgezogen und zeigte seine großen, scharfen Zähne. Uldo rann ein Schauer den Rücken hinunter. Und wieder einmal war er sehr froh über den Zaun, der das Riesenvieh zurückhielt. Der sah immer aus, als ob er Appetit auf Gnomhäppchen hatte. Allerdings konnten sie es jetzt gar nicht brauchen, wenn er zu bellen anfing.
»Janus!«
Das Riesenvieh bellte kurz auf und trottete dann zu seinem Herrchen. Uldo atmete auf und fasste nach dem Speer. Mit vereinten Kräften hieften sie ihn aus dem Höhleneingang. Sie schleppten den Speer über den Rasen zum Rand des Blumenbeets. Durch das geöffnete Terrassenfenster konnten sie das Geheule hören, das bestätigte, dass Opa tatsächlich vor der Flimmerkiste saß.
»Beeilt euch!«
Uldo blieb schnaufend stehen und schaute nach oben.
»Was denkst du, was wir hier tun? Pack doch mit an, wenn es schneller gehen soll!«
Er steckte Linala die Zunge raus. Die kleine Fee zeigte ihm die Faust.
»Du weißt, dass er zu schwer ist!« Erst wenn er von Energie durchflutet wird, ist er so leicht, dass ich ihn bewegen kann.
Dann hör auf zu meckern und bleib uns aus dem Weg.
Gary schob von hinten.
Geh weiter, ich kann bald nicht mehr, das Ding ist so schwer.
Sie hielten sich dicht am Blumenbeet. Auch wenn die Stauden nicht mehr so üppig blühten und der Bewuchs löchrig wurde, bot es dennoch Schutz vor einem zufälligen Blick aus dem Fenster. Auf der Höhe der Weide bogen sie auf den Rasen ab. Die Sonne brannte und Uldo keuchte so heftig, dass er glaubte, seine Lunge würde ihm bald aus dem Hals kriechen. Gary hinter ihm hörte sich nicht besser an. Sie waren ein paar Schritte weit gekommen, als sie ein altbekanntes Kläffen hörten. Gary erstarrte. Uldo zog am Speer, doch sein Bruder rührte sich nicht vom Fleck.
»Gary, beweg dich!«
Die Pieptröte kam um die Ecke gewetzt und blieb vor Uldo stehen. Auch er erstarrte.
»Flo?«
Es erschien nun ebenfalls, ging auf die Terrasse und stellte dort einen Napf mit Wasser ab. Uldo hörte es scheppern. Er hatte schon mehrmals gesehen, wie die Pieptröte aus dem Blechding Wasser schlabberte.
»Komm, Flo!«
Die Pieptröte jaulte und lief quer durchs Beet zu ihr. Uldo flehte zum Himmel, dass sie einfach reingehen möge, und atmete auf, als er Schritte hörte. Doch sie kam näher. Gras raschelte. Dann fiel ein Schatten auf ihn und Gary. Hinter sich hörte er Gary wimmern. Wie auf ein Kommando ließen sie den Speer fallen und hechteten zum Blumenbeet. Dort zog sich Gary verzweifelt an den Ohren. Uldo ließ die Schultern hängen. Wieder war die Mühe umsonst gewesen. Es hob den Speer auf und ließ sich nicht von den Feen beirren, die sie umschwirrten. Nachdenklich schaute sie zur Weide. dann auf die Blumen, genau auf die Stelle, wo Uldo und Gari saßen. Dann ging sie zur Weide, kniete sich davor und schob den Speer vorsichtig mit dem dünnen Ende voran in den Eingang zur Feenhöhle. Dann stand sie auf, rief die Pieptröte und ging zurück ins Haus. Uldo und Gari starrten sich einen Moment an.
»Hat sie den Speer eben wirklich zurückgebracht?«
Uldo konnte es kaum glauben. Gari nickte hektisch.
»Komm jetzt!«
Sie flitzten über den Rasen und zwängten sich nacheinander durch das Loch am Fuß der Weide. Die Feen flatterten im Dunkeln wild durcheinander.
»Geh vom Eingang weg, Gari! Ich sehe nichts!«
Es wurde etwas heller und Uldo hob das dünne Ende des Speers an, Gari packte das andere. In der Mitte der Baumhöhle konnte er ein sanftes Glimmen am Boden erkennen. Das musste die Öffnung des Mechanismus zum Steuern der Energie sein. Er führte das dünne Ende in das Loch und half dann Gari, den dicken Teil des Speers in die Höhe zu stemmen. Die Feen zirpten immer lauter und feuerten sie an. Schließlich rutschte der Speer in das Loch. Uldo spürte, wie er einrastete. Der Speer begann zu leuchten, erst den Metallteil hinauf, dann erstrahlte das dicke gelbe Ende und tauchte die Feenhöhle in goldenes Licht. Die Blasen mit dem Pollen-Nektar-Gemisch, die von der Decke hing, glitzerten. Die Feen jubelten. Linala flatterte zum Speer und drückte ihn in die senkrechte Position. Uldo konnte die Wärme spüren, die von ihm ausging. Von Linala wusste er, dass er in dieser Stellung die Höhle im Winter wärmte. Durch die Weide ging regelrecht ein Seufzen. Auch sie hatte unter dem Ungleichgewicht gelitten. Dann drückte Linala ihn weiter und drehte ihn ein wenig.
»So, nun wird alles gut.«
Linala flatterte zu ihnen hinunter und umarmte sie. Von jedem ein Bein, mehr konnte sie nicht umfassen.
»Das habt ihr gut gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll.«
Uldo zeigte auf die Blasen an der Decke.
»Ich wüsste schon was.«
Linala schaute nach oben und schüttelte den Kopf.
»Nicht dieses Jahr. Wir haben nicht genug sammeln können. Aber nächstes Jahr. Versprochen.«
Uldo nickte zufrieden und folgte Gari, der bereits in die Knie gegangen war, um aus der Höhle zu kriechen. Plötzlich erstarrte Gari und quiekte. Kurz darauf krabbelte er zurück.
Das S!
Er zeigte auf den Höhleneingang. Uldo bückte sich und sah nur Wiese.
Wo?
Er kroch selbst durch den Eingang, rappelte sich hoch, sah sich um und erstarrte. S hockte nur ein kurzes Stück vor ihm und sah ihn fragend an. Hinter ihm kam Linala aus der Weide geflattert, schoss auf S zu und blieb kurz vor ihr in der Luft hängen. Es machte große Augen, als sie erkannte, dass Linala kein Schmetterling war. Sie rückte ein Stück weg und hob die Hände, wie um zu zeigen, dass sie nichts Böses wollte.
»Werden die Blumen wieder wachsen?«
Uldo verstand nicht, was Linala antwortete, aber es nickte zufrieden, stand auf und ging am Blumenbeet entlang über die Terrasse ins Haus. Uldo ließ sich auf den Rasen plumpsen. Sein Herz schlug ihm bis zum Hals. Diese Aufregung würde ihn noch einmal umbringen. Linala ließ sich neben ihm nieder.
»Ich denke, der Speer ist jetzt sicher.«
Am nächsten Morgen hörte Uldo es am Eingang rascheln. Dann jaulte die Pieptröte. Er weckte Gari. Als alles still war, krochen sie aus ihrer Höhle. Direkt vorm Eingang lagen zwei Kekse. Uldo hatte sie schon oft auf dem Tisch liegen sehen, wenn Oma und Opa am Nachmittag Kaffee getrunken hatten, und sich immer gefragt, wie sie wohl schmecken. Er nahm einen und schnupperte daran. Dann schlich er zur Regentonne und schaute um die Ecke. Es stand auf der Terrasse. Als sie ihn sah, winkte sie ihm zu und zog dann die Pieptröte hinter sich her in Richtung Gartentor. Uldo lächelte, ging zurück und biss kräftig vom Keks ab.
»Weißt du«,
nuschelte er mit vollem Mund zu Gari, der ebenfalls schon volle Backen hatte,
Ich glaube, das F ist gar nicht so doof.
Das war Speer des Lebens von Sabine Kalkowski.
Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt, oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt, und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestdida.de. Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel.